Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute eine heiß ersehnte Tech-Talk-Folge mit MedKit-Doc. Die sind tatsächlich schon ein paar Mal hier im Podcast aufgetaucht, unter anderem in der Folge mit Benevit oder auch mit Corian. Es geht grob überschlagen ums Thema Telemedizin und der Jan Kohlen, das ist der CEO von MedKit-Doc, wird mir da heute Rede und Antwort stehen. Jan, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich danke dir auch für die Einladung, Christoph. Schön, dass es endlich geklappt hat. Das nach der Vorrede ist es jetzt ja absolut an der Zeit, dass wir jetzt mal gemeinsam sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Na, wie gesagt, ihr taucht echt des Öfteren mal in anderen Podcast-Folgen auf. Und ich höre auch hier und da, dass eben da die Technologie pilotiert wird, teilweise auch eben schon final im Heimalltag integriert wird. Und ich halte es selber auch für eine sehr, sehr sinnvolle Lösung. Aber bevor wir jetzt darüber sprechen, was das eigentlich ist. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor. Also wie bist du da jetzt reingerutscht in das ganze Thema?
Ja, sehr gerne. Also ich bin seit ungefähr 2 Jahren bei MedKit-Doc. Ich war vor meiner Zeit bei MedKit-Doc in der Unternehmensberatung bei Roland Berger für 5 Jahre, zuletzt als Projektleiter, habe ausschließlich Gesundheitsprojekte gemacht, von Krankenversicherung bis Pharma, Medizintechnik, auch hier und da mal so ein bisschen Start-up für Corporates. Und davor war ich für 5 Jahre bei der Firma Novartis als Produktmanager im Bereich chronische Erkrankungen wie COPD, chronische Herzinsuffizienz, und habe selber auch Fitter Sales gemacht. Habe eigentlich klassisch VWL, BWL, also Wirtschaftswissenschaften studiert, bin dann aber über so ein Marketing-Trainee-Programm bei Novartis damals da reingekommen. Genau, und dann habe ich mich bei Berger intensiv mit dem Thema Remote Patient Monitoring beschäftigt für ein großes internationales Medizintechnikunternehmen. Und einer meiner besten Freunde ist Partner bei Vorwerk Ventures. Und die hatten gerade zu dem Zeitpunkt, oder waren kurz davor, in MedKit-Doc zu investieren. Und er sagte, dass die da auf jeden Fall jemanden wie mich gebrauchen könnten. Und so habe ich dann meinen perfekten Exit eigentlich gesehen aus der Beratung und bin dann so zu MedKit-Doc gekommen, dann über Head of Business Development, Chief Commercial Officer, jetzt endlich zum CEO seit einigen Monaten.
Ja, Glückwunsch dazu. Dankeschön. Auf jeden Fall. Eine spannende Reise, die ihr da schon hingelegt habt. Hast ja schon durchblicken lassen, dass ihr ein paar Investoren bei euch mit an Bord habt. Mhm. Bevor wir darauf eingehen, einmal noch die Frage, was ist ein MedKit-Doc überhaupt? Also Telemedizin hatte ich ja schon so den Bereich aufgemacht, aber vielleicht kannst du es mal ganz genau erklären. Ist es nur eine Software? Ist da noch Hardware mit dran? Wie funktioniert das Ganze?
Ja, sehr gerne. Also im Prinzip ist ja Telemedizin auch ein sehr, sehr breites Feld. Da fallen viele Sachen drunter. Man hört immer wieder Remote Patient Monitoring, dann Videosprechstunde. Und es wird alles so über einen Haufen geworfen. Im Prinzip wurde MedKit-Doc gegründet, weil die reine Videosprechstunde, im Prinzip so wie wir beide es jetzt gerade machen, nicht ausreicht, um pflegebedürftige, chronisch kranke Patienten wirklich vernünftig telemedizinisch zu betreuen. Warum ist das so? Naja, weil du gerade bei vulnerablen Gruppen, bei Patienten, die chronisch krank sind, häufig Diagnosen brauchst. Du brauchst Vitalparameter, du musst mal das Herz hören, du musst die Lunge anhören, du brauchst vielleicht ein EKG, brauchst einen Blutdruck und so weiter. Und so haben wir im Prinzip den Hausarztkoffer eines Hausarztes nachgebaut. Wir haben da also zertifizierte Medizingeräte eingesetzt, also haben ein Blutdruckmessgerät, ein digitales Stethoskop, ein Multifunktionsgerät, mit dem wir am EKG Sauerstoffsättigung und Temperatur messen können. Und diese Geräte können während der Live-Videosprechstunde dann zum Einsatz kommen, werden mit der App gekoppelt, sodass dann die Ärztin, die vielleicht 100 Kilometer entfernt sitzt und dann das Pflegeheim betreut, dann den Patienten wirklich die Herz- und Lungengeräusche abhören kann. Und es würde dann im Prinzip durch die Pflegekraft erfolgen, die dann der verlängerte Arm des Arztes oder der Ärztin am Pflegebett ist.
Aus Pflegeeinrichtungssicht macht das ja total Sinn. Die haben ja total viele Vorteile davon. Also ich meine, jede gesparte Fahrt zum Arzt oder ins Krankenhaus ist ja da also wirklich Zeit und Geld wert. Habt ihr da Erfahrungswerte, wie viel Zeit man da oder wie viel Hospitalisierung man da sparen kann?
Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Quellen. Man spricht im Pflegeheim-Kontext immer von diesen vermeidbaren Krankenhauseinweisungen. Das sind diese sogenannten pflegeheim-sensitiven Krankenhauseinweisungen, kurz PSK genannt. Also die Einweisungen, die vermeidbar wären. Du kannst nicht jede Krankenhauseinweisung logischerweise vermeiden. Wenn der Patient hinfällt, sich das Becken bricht, dann kannst du doch mit Telemedizin nichts machen. So ist das quasi zu verstehen. Und man sagt, dass die ungefähr ja, 40 bis 50% der Krankenhauseinweisungen ausmachen, aus den Pflegeheimen kommt. Und man sagt, dass man grundsätzlich so die untere Schätzung ist, dass man so bis zu ein Viertel, die obere Schätzung sagt, bis zu 35% der Krankenhauseinweisungen, also vermeidbare Krankenhauseinweisungen reduzieren kann, aus dem Pflegeheim kommt. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen quantifiziert, fürs Pflegeheim ist es quasi wichtig zu wissen, die verlieren dadurch natürlich auch Geld, ja, weil es ist so, dass ab dem dritten Tag einer Hospitalisierung gehen die Pflegepauschalen, werden die reduziert um 75%. Das heißt, wenn man jetzt mal durchschnittlich annimmt, eine durchschnittliche Verweildauer von ungefähr 8 Tagen pro Krankenhauseinweisung, was jetzt nicht untypisch ist bei den Patienten, die wir uns da anschauen, kommst du so ungefähr auf eine entfallene Pflegepauschale zwischen 350 und 400 Euro pro stationärem Aufenthalt, die Pflegeheime verlieren. Das ist der monetäre Aspekt. Wenn du jetzt noch den zeitlichen Aspekt reinnimmst, das haben wir uns auch mal angeschaut, kann man im Prinzip sagen, dass der Zeitaufwand, den die Pflegekräfte für die Unterstützung und die Arztkontakte für eine stationäre Aufnahme ungefähr eine Stunde brauchen und dann nochmal der Aufwand für Dokumentation und das Management, das, die Nachbereitung von so einer Krankenhausanweisung nochmal 3 Stunden. Das heißt, im Prinzip sagen wir, 4 Stunden pro stationäre Aufnahme geht noch an Zeit drauf und die kannst du natürlich auch wieder monetarisieren. Im Prinzip kommst du dann nochmal auf ja, 80, 90 Euro, sodass du im Endeffekt, wenn du alles zusammenrechnest, so bei ungefähr 450 Euro bist, die in einem Pflegeheim pro stationärem Aufenthalt verloren geht.
Ja, das ist natürlich eine ganze Menge Zeit und Geld und wenn man das vermeiden kann, durch im Prinzip so einen telemedizinischen Koffer, nenne ich es jetzt einfach mal, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Jetzt, wie gesagt, ich bin großer Fan von der Technologie. Ich weiß, dass viele andere das auch sind, weil es einfach absolut sinnvoll ist, aber allein schon basierend auf den Daten, die du eben gerade hier genannt hast. Es gibt, vermute ich, im Pflegeheimalltag dennoch Herausforderungen bei der Implementierung, weil sonst hätten ja sicherlich schon 100% aller Pflegeheime heute schon so ein Teil. Was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, das in die Fläche zu bringen?
Ja, also vielleicht sollte noch einen Satz vorher, und zwar zu den Zahlen, die ich gerade genannt hatte. Wir hatten da tatsächlich auch diese Zahlen haben wir tatsächlich auch belegen können. Ich habe vielleicht mal mit der AOK eine Studie durchgeführt. Oder im Prinzip haben wir einen Selektivvertrag gemacht und die haben danach geguckt, welchen Effekt hatte das auf die Krankenhauseinweisungen. Haben dann ihre eigenen Daten reingeschaut und da hatten sie ungefähr so einen Effekt von zwischen 25 bis 27% gesehen. Also das, was wir gerade so als Annahmen genannt haben, haben wir auch wirklich auch mit Daten belegen können. Das ist natürlich sehr, sehr schön, sowohl für das Krankenhaus, für die Krankenkasse, als auch für die Pflegeeinrichtung und zuallererst auch für den Patienten selbst, weil das ist mir immer ganz wichtig, wenn man hier zu diesen Zahlen und Daten spricht. Am Ende geht es halt schon auch um den Patienten und ich hatte selber eine Oma, die im Pflegeheim ist. Wenn du da dir eine 92 Jahre alte Oma vorstellst, die dann aus ihrem gewohnten Umfeld rausgerissen wird, nur um dann irgendwie dann einmal das Herz abzuhören in der Notaufnahme, das ist ein Szenario, das will keiner und da verliert jeder. Das ist also mir persönlich auch emotional sehr wichtig. Das wollte ich noch kurz einmal nachschieben. Zu den Herausforderungen, von denen du gesprochen hast, klar, es ist ein Markt, der sehr träge ist, wie du, glaube ich, auch weißt. Und du musst natürlich gucken, dass du den Mehrwert für die Pflegekräfte deutlich herausstellst, weil am Ende sind dass diejenigen, die dann auch mit dem Produkt arbeiten, das heißt, wir versuchen es wirklich auch den Schulungsaufwand so gering wie möglich zu halten, versuchen auch den Vorteil für die Pflegekräfte in ihrem täglichen Alltag hervorzuheben, damit du da auch eine gute Nutzung hast. Bei mir ist natürlich immer die Herausforderung, am Ende des Tages, wer zahlt dafür? Ne? Das ist so, will ich gar nicht drüber herumreden, ne? Weil das Pflegeheim sagt, ja, wir sparen natürlich Geld, aber im Prinzip, das, was ich gerade sagte, die Krankenkassen sparen ja auch Geld und sogar noch viel mehr, ja, durch das vermeintbare Krankenhaus. Wieso zahlen die das denn nicht? Das heißt, die Diskussion führe ich häufig mit Pflegebetreibern. Und deswegen, glaube ich, ist eine Lesson learned auch für uns gewesen. In den ersten Jahren haben wir sehr, sehr stark versucht, reines B2B-Sales zu machen auf die Pflegeheime. Das ist nicht ganz so einfach, ne? Weil du natürlich dann schon immer die Frage der Refinanzierung hast, zu Recht auch, die dich dann die Pflegeheimbetreiber fragen. Und so ist jetzt eigentlich meine Strategie eher, dass wir flankierend zu dem B2B-Sales, den wir auch machen mit den Pflegeheimen, über die Krankenkassen gehen, weil es braucht eine Refinanzierung durch die Krankenkassen. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen arbeiten wir da auch mit der AOK, der BARMER, und anderen Krankenkassen sehr, sehr eng zusammen.
Ja, das ist ja eigentlich nur eine faire Argumentation. Ne?
Also
die Pflegeheime sparen was, das heißt, die können sicherlich auch einen kleinen Eigenanteil dazu beitragen, aber den größten Teil sparen die kassenweise eben die Krankenhausaufenthalte nicht bezahlen müssen. Also ja, klingt auf jeden Fall fair. Siehst du, wenn die Geräte einmal in der Einrichtung sind, noch andere Herausforderungen? Also ich meine, ich hatte, glaube ich, mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, wenn zum Beispiel die bestimmte Arztpraxen dann in der Region nicht mitmachen, weil die da noch nicht so aufgeschlossen sind, dass das auch ein ziemlicher Hämmer ist. Also die Offenheit von externen Partnern, in dem Sinne vor allem den Arztpraxen.
Ja, das ist so. Du bist immer natürlich so ein bisschen auf den lokalen Hausarzt angewiesen, auf die lokale Hausärztin, dass die mitmachen. Und deswegen brauchst du auch die finanzielle Incentivierung für den Arzt. Und jetzt komme ich wieder zum Thema GKV, Selektivverträge. Das ist der Grund, warum wir diese Selektivverträge brauchen. Vielleicht nochmal so als kleiner Exkurs, was ist ein Selektivvertrag? Einfach gesagt, geht es im Selektivvertrag darum, Vergütungen zu regeln, die nicht im EBM, also im Katalog der jetzt schon vergüteten Regelleistungen vergütet sind. Dort findet man eine Vergütung für die reguläre Telemedizin, also reine Videosprechstunde, das sind so ungefähr 15 Euro pro Behandlung, egal ob ich eine Minute behandle oder ob ich 20 Minuten behandle.
Und das wahrscheinlich nicht so attraktiv dann.
So ist es. Das ist genau das Problem, warum dann die Ärzte sagen, ja gut, aber wenn ich jetzt hier mit euch ein Stethoskop irgendwie einsetzen soll und pflegebedürftige Patienten behandeln, brauche ich halt länger als 2 Minuten. Das lohnt sich für mich nicht. Und deswegen gehen wir halt über diese Selektivverträge, also auch mit der AOK Nordost, BARMER, weiteren Krankenkassen, dass man da eine Zusatzvergütung, die über den EBM hinausgeht, für die Ärzte hat, um da auch einen finanziellen Anreiz zu schaffen. Das ist, glaube ich, Schritt 1. Ja. Aber natürlich wirst du nicht jeden Arzt überzeugen können, wenn ein Arzt Mitte 60 ist und kurz vorm Ruhestand, hätte er vielleicht auch keine Lust mehr, jetzt auf Telemedizin umzuschwenken. Vielleicht andererseits gibt es 70-jährige Ärzte, die es total toll finden, dass sie gerne nutzen. Kriegst halt leider nicht jeden. Da sind wir so ein bisschen abhängig auch von den Ärzten, die mitmachen. Ja.
Und wie ist denn das auf Pflegeheimseite eigentlich? Ich hatte, glaube ich, mal in der Folge mit der Monika Nirschel, das ist die Geschäftsführerin von Schönes Leben, also besser gesagt von Compassio, also vom stationären Arm davon. Und die meinte, dass, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, die Arbeit der Pflegekräfte in diesem Sinne, wenn die sich mit dieser telemedizinischen Behandlung auseinandersetzen, dass das wiederum auch bisher noch nicht richtig vergütet wird. Ist da was dran oder also ist das auch ein Problem?
Das ist auch wichtig, ja. Also deswegen auch hier sieht die Regelversorgung keine Erstattung oder keine externe finanzielle Vergütung für Pflegeheime vor. Was meiner Ansicht nach auch nicht tragbar ist, weil der Aufwand natürlich für die Pflegeheime da ist. Und so ist es ja sehr, sehr, sehr schön, dass wir jetzt zum Beispiel mit der AOK Nordost und der BARMER einen flächendeckenden Open-House-Vertrag haben, der für ganz Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gilt. Und hier ist es so, also erstmalig sind wir schon ein bisschen stolz drauf, dass wir damit dazu beigetragen haben, diesen Open-House-Vertrag zu erschaffen. Da ist es so, dass die Pflegeheime bis zu 18 Euro Vergütung bekommen pro Patient pro Quartal, die sie mit gerätegestützter Telemedizin behandeln. Und das ist natürlich total toll, weil du darüber dann auch ein Stück weit unsere Lösung mit refinanzieren kannst. Und der Aufwand auch erst, also es ist eine erstmalige Vergütung, das gab es bisher noch nie für Pflegeheime, dass es da eine Vergütung gibt. Und der Arzt, die Ärztin bekommt on top auch zwischen 20 und 30 Euro pro Patient pro Quartal. Mhm. Was dann auch, glaube ich, schon ein Unterschied ist zu der reinen EBM-Vergütung. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir einschlagen müssen. Wir kämpfen dafür, dass das dann irgendwann auch in der Regelversorgung seinen Einzug findet.
Mhm. Das heißt, wenn du jetzt mal ein paar Jahre in die Zukunft schaust, dann ist wirklich das euer Haupthebel aktuell. Das heißt, dass dieser Open-House-Vertrag eben ausgeweitet wird, dass es nicht nur Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ist, sondern dass es irgendwann potenziell deutschlandweit der Fall ist und dass dann eben so viele Pflegeheime kommen wie möglich.
Genau, im Prinzip unterscheiden wir, das hatte ich jetzt auch noch nicht gesagt, wir haben innerhalb der Pflege, die Pflege ist ja auch ein breites Segment, sind wir in zwei Segmenten aktiv. Das eine ist die stationäre Pflege, Pflegeheime, das, worüber wir jetzt die Zeit gesprochen haben. Da führt der Weg auf jeden Fall über die Selektivverträge und da geht es darum, die Refinanzierung zu gewährleisten, sowohl für die Pflegeheime als auch für die Behandler, die hier eingesetzt werden. Das andere Feld ist die außerklinische Intensivpflege. in der wir auch sehr aktiv sind. Da haben wir zum Beispiel die Deutsche Fachpflegegruppe als unseren größten Kunden, haben über 60 Einrichtungen, die wir ausrüsten. Da ist der Use Case so ein bisschen anders, weil du da häufig interne Behandler hast. Also das ist dann also nicht so, dass du dann zwingend immer einen lokalen Hausarzt brauchst, sondern diese großen Betreiber in der außerklinischen Intensivpflege haben häufig eigene, ich sehe sie mal Behandler, das sind also Atmungstherapeuten, Wundmanager und ähnliche, die dann die Rolle des Behandlers über unsere Plattform einnehmen. Das heißt, Pflegekräfte in der Einrichtung, zum Beispiel abends, können sich dann an einen Atmungstherapeut wenden bei Zwischenfragen zu den Patienten und über unsere Plattform dann Termine machen oder halt auch mittlerweile sofort einen Direktanruf wie FaceTime machen. Und der in dem Anwendungsfall hast du halt diese Komplexität nicht, dass du einen externen Behandler reinholen musst. Ne? Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir in beiden Segmenten weiter wachsen. Im AKI, also in der außerklinischen Intensivpflege, ist wirklich klassisches B2B-Sales. Und im Bereich der normalen Pflege ist der Weg, Market Access über die Pflege, über die Krankenkassen zu erreichen und dann auch hier natürlich B2B-Sales.
Ihr habt Investoren mit an Bord. Wie ist denn da die Vision? Also ist dann irgendwann mal die Vision, okay, wirklich mitgedockt in jedem Pflegeheim in Europa und dann geht man an die Börse? Oder also wie, also was ist da so die Erwartungshaltung?
Also wir versuchen auf dem Boden zu bleiben. Wir sind uns dessen bewusst, dass der deutsche Pflegemarkt, man braucht einen langen Atem, will ich so sagen. Ja, also um jetzt mal so als Beispiel zu sagen, wie lange habe ich jetzt gebraucht für den Selektivvertrag, bis das durch war? Also ein gutes Jahr. Ja, also ja. Gutes Jahr hat das gedauert, bis wir da mit allen Kram durch sind. Das ist schon sehr, sehr aufwendig. Deswegen braucht man einen langen Atem und muss effizient wirtschaften. Aber unsere Vision ist es schon, dass wir in der Pflege der führende Anbieter für gerätegestützte Telemedizin werden. Und ich würde sogar noch einen Schritt drauf hin und sagen, dass unsere Vision eigentlich auch noch darüber hinausgeht, denn wir wollen grundsätzlich vulnerablen Gruppen Zugang zu Telemedizin ermöglichen. Warum habe ich das nochmal so herausgestellt? Wir haben jetzt ab Oktober ein Innovationsfondsprojekt vom BKV Spitzenverband. Das zielt auf die Versorgung von Frühchen ab. Also vulnerable Gruppe at its best. Das sind dann kleine, zu früh geborene Kinder, die dann aus dem Krankenhaus in die Häuslichkeit entlassen werden. Und dort soll es einen Telemonitoring-Ansatz über unsere Plattform geben. Es ist im Prinzip die gleiche Plattform, die wir auch im Pflegeheim einsetzen. Aber es kommt teilweise etwas andere Geräte zum Einsatz, um die Kleinen dann zu Hause zu versorgen, sodass die Eltern jedes Mal wieder in die weit entfernte Spezialklinik fahren müssen bei kleinen Zwischenfragen und dann auch viel telemedizinisch abdecken können. Das ist auch ein Thema, was für mich als werdender Papa im November mir sehr, sehr viel bedeutet. Und von daher ist es wirklich so unsere Vision, diese vulnerablen Gruppen abzudecken durch einen sehr, sehr speziellen, durch eine sehr, sehr fokussierte Plattform, die wir haben, auf diesen Use Case ausgerichtet.
Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Use Case. Ganz tolle Sache. Wenn man jetzt als wiederum Pflegeeinrichtung das mal kennenlernen möchte, gibt es die Möglichkeit, Pilotphasen da zu machen? Weil ich kann mir vorstellen, für viele ist das natürlich schon ein ziemlicher Schritt im Vergleich zu dem, was sie jetzt in den Einrichtungen machen. Also Krankentransport rufen und die Leute dann halt ins Krankenhaus fahren oder zur Arztpraxis. Von daher haben da sicherlich viele auch Vorbehalte gegenüber der Technologie, ob das angenommen wird von den Bewohnern, ob das angenommen wird von der Belegschaft. Wie sieht denn das normalerweise dann aus, so ein Test?
Also da sind wir total, total flexibel. Häufig ist es ja so, dass wir entweder Inbound-Interesse bekommen oder wir generieren selbst den Lead. Zum Teil kommt es auch über unsere Partner rein, wie es die AOK oder die BARMER, und dann typischerweise machen wir eine erste Demo, zeigen dann unser Produkt, beantworten Fragen. Und dann sind manche schon so weit, dass sie dann sagen, ja, wir machen das jetzt, gerade jetzt so im Kontext von der Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, wo das Risiko, glaube ich, dann relativ gering ist, weil es ja auch eine Refinanzierung für die Pflegeheime durch die Krankenkasse halt gibt. Ja, ich glaube, da ist so die Schwelle, das zu machen, nicht so groß. Wir sind aber auch wirklich sehr flexibel und bieten unsere Kunden auch häufig reduzierte Pilotphasen an vom Preis her, weil wir auch wirklich überzeugen wollen durch unsere Qualität. Und in der Regel, in den meisten Fällen ist es so, wenn wir dann die Pilotphasen erfolgreich abgeschlossen haben, dann finden wir uns auch in einem 12- oder 18-Monats-Vertrag wieder danach.
Wie ist denn eigentlich euer Preismodell jetzt mal so als letzte Frage? Ist das ein Einmalpreis, wenn man das Gerät einmal anschafft und gut ist, oder ist das eher eine Subscription oder eine Miete?
Es ist eher ein Subscription-Modell. Wir unterscheiden da, das haben wir jetzt auch uns in den letzten Monaten in der Hinsicht weiterentwickelt. Es gibt dieses All-Inclusive-Bundle, ja, wo das fixe Paket aus Hardware und Software, wo das Medkit drin ist, also mit dem Stethoskop, dem Multifunktionsgerät, Blutdruckmessgerät, alles zusammen als fixes Bundle. Und das ist dann, wird dann monatlich abgerechnet, egal wie viele Termine jetzt stattfinden. Also wir rechnen jetzt nicht pro Termin ab. Und dann haben wir ein zweites Modell, weil wir gemerkt haben, nicht jeder von unseren Kunden braucht auch immer jedes Gerät. Und das, das erkennen wir an. Ja, also gerade, ich sprach gerade von der außerklinischen Intensivpflege, das sind häufig Patienten, die werden rund um die Uhr beatmet und überwacht. Die brauchen nicht vom MedKit-Doc das Blutdruckmessgerät, weil die Patienten sowieso an diversen Geräten angeschlossen sind und verkabelt sind. Da ist es so, dass da ganz häufig das Stethoskop ausschließlich zum Einsatz kommt in Verbindung mit unserer Software. Und auch das decken wir ab, dass wir dann auch sagen, kleineren Anbietern, die jetzt auch vielleicht in der außerklinischen Intensivpflege in einer Wohngemeinschaft 4, 5 Patienten haben, dass wir dann einen Preis pro Patient finden, sodass man dann nicht immer dieses Bundle-Paket machen muss, sodass es dann also auch, egal wie klein der Use Case ist, wir dafür ein passendes Preismodell finden.
Ja, Jan, dann ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Einblicke in MedKit-Doc. Hat mich sehr gefreut, dass das endlich geklappt hat, und ich wünsche dir, der Firma und ja dann auch bald deiner Familie alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen Dank. Es hat mich auch echt sehr, sehr gefreut, dass wir uns endlich kennengelernt haben, Christoph. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, hier heute dabei zu sein. Dankeschön.
Bis bald.
Bis bald. Ciao.